Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
3x D. Deeskalation, Dialog und Diplomatie. Es scheint sich was zu tun bei den komplizierten Verhandlungen beim Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.
Wir können keinen vernünftigen Grund für diese Truppenzusammenstellung erkennen. Deshalb ist die Deeskalation dringend geboten.
Bundeskanzler Scholz hat sich heute getroffen mit Wladimir Putin. Und die beiden haben sich darauf geeinigt, beziehungsweise sich zuversichtlich geäußert, dass es da eine diplomatische Lösung geben wird. Was genau bedeutet das und ist das wirklich ein erstes zartes Zeichen dafür, dass sich die Lage minimal entspannen könnte? Das ist eins unserer Themen heute im frischen Update-Podcast am 15. Februar. Und wir machen uns locker. Im übertragenen Sinne natürlich. Ne? Morgen werden wahrscheinlich Lockerungen getroffen werden, also was die Corona-Maßnahmen angeht, wenn sich eben Bund und Länder treffen, die darüber beratschlagen, trotz hoher Inzidenzen, trotz vieler Neuinfektionen. Fühlt sich seltsam an. Und wenn das bei euch so ist, ihr seid nicht allein. Das geht unserem Reporter Nick Potthoff ganz ähnlich.
Ich merke das auch in meinem Freundeskreis. Da gibt es auch gerade immer mehr Infektionen, aber gleichzeitig auch immer mehr private Treffen. Also das Sicherheitsgefühl nimmt irgendwie zu mit den Infektionszahlen.
Wie geht's uns mit den Lockerungen? Auch darüber werden wir sprechen. Ihr hört zu? Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Antrittsbesuch unter besonderen, unter erschwerten Bedingungen. Olaf Scholz ist heute zum ersten Mal als Kanzler nach Moskau gereist zu Wladimir Putin. Und natürlich ist das Thema bei diesem Antrittsbesuch gewesen der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Für dieses Treffen waren mehrere Stunden angesetzt. Gestern, als Scholz in der Ukraine gewesen ist, hat er ja nochmal betont, dass es das Wichtigste sei, diesen Konflikt zu entschärfen. Aktuelle Infos zum Treffen mit Scholz und Putin bekommt er jetzt von unserer Korrespondentin in Moskau, von Marta Wilczynski. Marta, Putin will mit dem Westen weiter zusammenarbeiten in Fragen der europäischen Sicherheit. Das hat er heute im Anschluss an das Treffen in der gemeinsamen Pressekonferenz gesagt. Was heißt das konkret?
Also es heißt tatsächlich konkret, dass Putin bzw. der Kreml anbietet, über kleinste gemeinsame Nenner weiter zu sprechen. Denn in der gemeinsamen Pressekonferenz hat er noch einmal betont, dass die NATO vor allem und auch die USA den Forderungen Russlands nach Sicherheitsgarantien nicht in zufriedenstellendem Maße nachgekommen sind. Also es hat Antworten gegeben, die man aber als wenig konstruktiv erachtet. Nichtsdestoweniger habe es innerhalb dieser Antworten Details gegeben, die dennoch eine Basis für einen weiteren Dialog böten. Und das war dann der Punkt, an dem auch Olaf Scholz angeknüpft hat, wo er gesagt hat, ja, das ist sehr positiv, dass Putin schon mal sagt, es gibt zumindest Details, über die man sprechen kann. Das sollte man weiter ausbauen und eben da eine Basis finden, wo beide Seiten sich einigen können, ohne aber von Grundsatzpositionen abzurücken. Konkret nannte er da zum Beispiel den NATO-Beitritt der Ukraine. Russland will von der NATO die Garantie, dass die Ukraine niemals Mitgliedsland wird. Die NATO sagt, solche Garantien könne sie nicht erteilen, weil es eben die Politik der offenen Tür gibt. Und Olaf Scholz sucht den Mittelweg, indem er sagt, naja, de facto steht sowohl aktuell als auch in absehbarer Zukunft einfach ein NATO-Beitritt der Ukraine nicht zur Debatte. Und darauf könne man doch zum Beispiel aufbauen.
Was bedeutet das denn dann für diesen Konflikt Russland-Ukraine? Also ist das jetzt ein zartes Zeichen, sag ich mal, schon für eine Lösung oder zumindest für einen Ansatz für eine Lösung oder vielleicht auch für ein Zeichen der Entspannung?
Naja, also es wird natürlich weiter darauf gepocht, auch die Friedensverhandlungen fortzuführen. Also Russland erhebt natürlich schwere Vorwürfe weiterhin gegen die Ukraine, dass sie sich nicht an das Minsker Friedensabkommen halten würden. Olaf Scholz unterstreicht wiederum auf der anderen Seite, dass sowohl Deutschland als auch seine Partner wirklich weiterhin hinter der Ukraine stehen, dass sowohl die Souveränität als auch territoriale Unversehrtheit der Ukraine unverrückbar sind. Darüber wird nicht diskutiert. Und hier könnte es jetzt in Zukunft ein Problem geben, denn die russische Staatsduma hat heute eine Initiative vorbereitet, wo es um die offizielle Anerkennung der besetzten Gebiete, also dieser sogenannten selbsternannten Volksrepubliken geht. Und dieses Papier soll schon beim Präsidenten liegen. Und wenn Wladimir Putin das tatsächlich unterschreiben sollte, dann würde man jeglichen Friedensgesprächen letzten Endes die Grundlage entziehen.
Russland hat ja wohl auch damit begonnen, Truppen aus dem Grenzgebiet abzuziehen. Ist das ein Zeichen der Deeskalation?
Ja, das wird man tatsächlich beobachten müssen. Das Interessante ist, dass der Kreml selbst es nicht als Deeskalation wertet, weil er dann natürlich im Umkehrschluss zugeben müsste, dass er eskaliert habe. Diese Truppenmassierung entlang der ukrainischen Grenze ist ja entweder als interne Angelegenheit deklariert worden. Also Russland kann in den eigenen Grenzen mit den eigenen Truppen machen, was es wolle. Auf der anderen Seite hat man immer Militärmanöver angeführt, die dort eben einfach stattfinden. Und genau so ist jetzt auch nach Kreml-Darstellung dieser Abzug zu werten, dass einfach bestimmte Manöver heute planmäßig geendet haben und deswegen würden ganz planmäßig, wie versprochen, diese Truppenteile auch wieder an ihre Ursprungsorte zurückgeführt werden. Man merkt schon ein gewisses Aufatmen und andererseits aber auch ein Misstrauen, ob das nicht ein Ablenkungsmanöver ist, ob man nicht an dieser Stelle Truppen abzieht, an anderer Stelle wieder welche hinbefördert. Also man wird es in der Tat beobachten müssen.
Martha, du hast jetzt diese Pressekonferenz ja auch beobachtet für uns. Was war denn eigentlich dein Eindruck? Wie haben Olaf Scholz und Wladimir Putin dann doch nach diesem sehr langen Treffen gewirkt?
Also ich finde schon, dass sie wirkten wie zwei Menschen, die sehr ernsthafte Gespräche geführt haben. Bei den Auftaktstatements hat Putin mehrmals betont, wie sehr er sich freue, Olaf Scholz kennenzulernen, hat auch nochmal die engen deutsch-russischen Beziehungen in den Vordergrund gestellt. Nur Scholz hat direkt klargemacht, dass es natürlich bei diesen Treffen in erster Linie darum geht, einen friedlichen Weg für die aktuellen Spannungen in Europa zu finden. Und naja, sie sind sich auch physisch schon überhaupt nicht näher gekommen, weil sie wieder einmal an diesen legendären 6 Meter langen Tisch Platz genommen haben. Das hat offiziell mit Corona-Schutzmaßnahmen zu tun. Mhm. Also man merkt auch, sowohl physisch als auch im gesamten Habitus sind sie doch eher auf Abstand geblieben.
Martha, dann danke für die frischen Infos zum Treffen von Olaf Scholz mit Wladimir Putin heute.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Tage waren sehr schwierig für mich. Ich bin glücklich, aber gleichzeitig emotional müde, sagt Kamila Valieva. Der 11. Tag bei den Olympischen Spielen und ein Thema, das die Spiele von Peking seit Tagen begleitet, ist der Dopingskandal um die russische Eiskunstläuferin. Sie ist 15 und vor Olympia positiv getestet worden. Heute hat sich ihr Anwalt geäußert und wir sprechen darüber mit unserer Olympia-Reporterin Anne van Eickels. Anne, was ist denn laut Anwalt der Grund für diesen positiven Dopingtest?
Der Opa war es. Und zwar Opas Medizin. Das sagt jedenfalls die Verteidigung von Kamila Valieva, dass sie da an dem Glas sich kontaminiert hatte, das ihr Opa in der Hand hatte, der nämlich diese Medizin fürs Herz genommen hat. Aber da sagen jetzt natürlich die Experten, so eine kleine Menge, die ist gar nicht ausschlaggebend. Da kann keine positive Dopingprobe durch entstehen, durch den Speichel an einem Glasrand beispielsweise, kann kein Stimulanz in den Körper gelangen. Also ist das so ein bisschen wie früher in der Schule, mein Hund hat die Lateinhausaufgaben gefressen.
Ja, das ist ein guter Vergleich vielleicht an der Stelle. Lass uns doch nochmal auf ihren Lauf heute gucken. Kamila Valieva ist ja heute gestartet dann im Kurzprogramm der Eiskunstläuferin. Was für einen Eindruck konnte man da von ihr bekommen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass für sie der Druck relativ groß ist.
Ja, ich habe sie hier beobachtet auf einem riesigen Bildschirm in meinem Büro und ich habe schon gemerkt, dass sie nervös war. Gerade der erste Fehler beim dreifachen Axel, das war ihr erster Sprung in diesem Kurzprogramm, da hatte sie nicht richtig gestanden. Aber dann war sie drin, dann war sie in ihrer Welt, hatte ihr Kurzprogramm durchgezogen in wirklich toller Manier. Sie ist am Ende auch Erste jetzt nach diesem Kurzprogramm. Als sie dann runterkam vom Eis, da habe ich gemerkt, sie ist die 15-Jährige, die total unter Druck steht. Mhm. Da hatte sie die Tränen in den Augen, hat so ins Hallendach reingeguckt, hat dann ihr rosa Plüschtier, was sie dabei hatte, in den Arm genommen. Und da habe ich gemerkt, wie sehr der Druck auf ihr gelastet hat. Aber sportlich hat sie wirklich komplett durchgezogen. Und da muss man sagen, Chapeau für eine 15-Jährige.
Auf dem Eis ist es ja immer kalt, das ist klar. Aber was auffällt, ist, dass in den vergangenen Tagen ja ganz krasse Minusgrade wirklich herrschen oder geherrscht haben. Beim Skispringen um die minus 24 Grad, dann eben noch der Wind, ne, der dazukommt, wenn die da runtersegeln. Sind die Athletinnen und Athleten das gewöhnt oder ist das schon eine zusätzliche Herausforderung im Moment?
Also es ist eine zusätzliche Herausforderung. Heute bei den Kombinierern waren es minus 20 Grad oder kurz davor bei minus 20 Grad wird er eigentlich nicht losgelaufen oder losgesprungen. Es gab einen Plan B, es war eiselkalt, aber gerade noch zu verantworten. Ich kann mal von mir erzählen, ich bin vorhin mit dem Bus gefahren, der war nicht geheizt. Ich habe dann in meine Brille geatmet durch die Maske und das Beschlagene war direkt in Eiskristallen gefroren. So kalt ist es hier. Aber die Athleten versuchen sich da irgendwie zu schützen, haben diese Tapes übers Gesicht geklebt, über die Ohren geklebt, haben teilweise Handschuhe und Füßlinge, die beheizt sind und versuchen natürlich ganz schnell wieder ins Warme zu kommen. Aber es gibt auch Erfrierungen. Und Manuel Feist, der ist der nordische Kombinierer, der hat sich heute richtig schwer getan bei der Kälte. Dem sind schon mal ein paar Finger abgefroren und auch heute waren die ganz kalt und ganz weiß.
Das klingt ein bisschen gruselig, wie du das so schilderst. Lass uns trotzdem nochmal auf was gucken, was tatsächlich erfreulich ist, und zwar die deutschen Bobpiloten. Was war denn da heute los eigentlich?
Es gibt Historisches zu vermelden. Gold, Silber und Bronze für Deutschland, das gab es vorher noch nie. Francesco Friedrich, das ist der Bob-Dominator der vergangenen Jahre, der hat seine dritte Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen und der war natürlich total zufrieden.
Ja, es fühlt sich fantastisch an. Es waren harte zwei Wochen bis jetzt hier. Die Bahn hat es in sich, das Vorbereiten hat es in sich. Wir sind so stolz auf uns gegenseitig. Wir haben das einfach heute gerockt.
Also Francesco Friedrich als Erster, dann Johannes Hansi Lochner aus Berchtesgaden als Zweiter und Christoph Hafer, der ist Dritter geworden. Das ist wirklich historisch, das gab es noch nie.
Liebe Anne, danke dir für diese frischen Eindrücke von den Olympischen Spielen aus Peking.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen beim Bund-Länder-Gipfel soll ja offenbar beschlossen werden, einige Corona-Regeln aufzuheben. Und selbst der Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt heute, der Höhepunkt der Omikron-Welle ist überschritten, Lockerungen seien möglich. Nick Potthoff aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Wir haben ja schon gehört, dass das eben in Stufen passieren soll. Was könnte denn da morgen für uns an Infos schon um die Ecke kommen?
Also vermutlich dann kein 2G mehr im Einzelhandel, also kurz gesagt, Ungeimpfte dürfen wieder shoppen gehen. Für den Großteil der Bevölkerung, die sind ja geimpft, macht das jetzt erstmal keinen Unterschied. Was anderes schon, Treffen mit mehr als 10 Personen sind dann wohl wieder möglich. Also 20 sollen es sein. Die Zahl könnte sich aber auch morgen noch ändern. In Bayern haben sie heute sogar beschlossen, die Kontaktregeln für Geimpfte komplett aufzuheben. Da sind also schon dann beliebig große Privattreffen wieder drin.
Und dann, wenn die Lage so bleibt wie jetzt, gibt es im März weitere Lockerungen?
Ja, genau. Also dann würden laut Beschlussvorlage Anfang März Clubs wieder aufmachen unter 2G-Plus-Bedingungen, also für Geboosterte. Man darf dann auch ohne Impfung wieder in Restaurants gehen und mehr Menschen dürfen zu Großveranstaltungen drin wie draußen. Und ab dem 20. März, also quasi pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang, soll auch die Homeoffice-Pflicht weg und, Zitat, alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen. Dazu zählt aber explizit jetzt nicht das Masketragen im Innenraum oder beim Nahverkehr.
Gleichzeitig haben wir ja noch eine Inzidenz von über 1400, über 150.000 Infektionen, die täglich gemeldet werden. Aber jetzt sind wir eben an dem Punkt, ne, dass wir eben dann sehen, also die meisten Maßnahmen sollen dann eben auch beendet werden. Ja. Und ich finde, das ist so ein Punkt, das ist schwierig, damit umzugehen.
Ja, ich finde es auch echt schwer. Ich habe gefühlt so viele Emotionen die letzten zwei Jahre dazu gehabt. Ich merke das auch in meinem Freundeskreis. Da gibt es auch gerade immer mehr Infektionen, aber gleichzeitig auch immer mehr private Treffen. Also das Sicherheitsgefühl nimmt irgendwie zu mit den Infektionszahlen. Mhm. Ein Kumpel von mir wollte mich am Wochenende treffen, weil er Langeweile hat, weil seine Freundin, mit der er zusammen wohnt, mit Corona flach lag. Und da habe ich da gesagt, ja, nee, warte lieber noch mal ein paar Tage. Aber ja, das ist natürlich nur so ein Beispiel, was gerade alles passiert.
Naja, aber klar, also vor zwei Monaten wäre man ja doch noch schön selbst in Quarantäne gegangen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das machen sicher viele ja auch immer noch. Und das ist ja auch völlig richtig so und jetzt nicht übertrieben. Aber man muss es ja von den Regeln her eben nicht mal mehr als geboosterte Kontaktperson in Quarantäne. Ob man das jetzt vernünftig findet oder nicht, aber das motiviert natürlich sicher einige, jetzt nicht mehr so streng zu sein zu sich selbst und zumindest dann wieder öfter ins Kino zu gehen, ins Restaurant oder ein paar Menschen zu treffen, weil die Regeln es natürlich eben auch erlauben. Mhm. Im Endeffekt geht es dann halt wieder um die Eigenverantwortung, dass man austariert, was kann man gerade mit sich vereinbaren, was nicht. Aber bei den Inzidenzen gerade fühlt es sich eben schon zum Teil seltsam an, finde ich.
Der Stand ist ja in dem Sinne auch der alte, also viele Ungeimpfte, neue Varianten möglich. Long-Covid ist eben auch nach wie vor ein Ding.
Ja, genau. Ne? Es ist ja nicht so, als wäre Corona plötzlich komplett ungefährlich. Auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, hat heute gesagt, die Hospitalisierungszahlen, die nehmen eben gerade immer noch zu. Das muss man ja auch betonen. aber man sei eben von den Höchstwerten der Belastung, wie jetzt Anfang des Jahres, weit weg. Und darum ging es ja immer bei der Rechtfertigung der Maßnahmen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Sehen das andere ExpertInnen auch so positiv?
Ja, man muss sagen, teils, teils. Also auch der erste Verband Marburger Bund, der hält die geplanten Lockerungen in Stufen für angemessen. Aber es wird auch gewarnt. Also der Virologe Martin Stürmer, der meinte heute zum Beispiel im Deutschlandfunk, dass vor allem diese festen Daten für Lockerungen schwierig seien.
Mir kommt tatsächlich auch die Debatte zu früh, weil sie jetzt schon wieder den Eindruck hinterlässt, wir sind schon über dem Berg. Und das sind wir meiner Meinung nach tatsächlich noch nicht.
Und er betont, dass man auch nach Lockerung eben viel tun muss in den nächsten Monaten, also in Richtung Auffrischungsimpfungen zum Beispiel, um im Herbst nicht wieder in die nächste Schleife mit neuen Varianten und vielen Ungeschützten reinzugeraten.
Morgen beim Bund-Länder-Gipfel werden wohl die ersten Lockerungen beschlossen werden. Wie wir uns dabei fühlen, es ist ein bisschen schwierig. Wir haben versucht, den Gefühlsstand mal zusammenzufassen mit unserem Reporter Nick Potthoff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Motivation ist ja alles beim Sport.
What's up, you guys? Welcome to Peloton. My name is Tunde Oyunayi. Thank you so much for joining me. I'm so happy that you're here.
Das ist eine der vielen, vielen Trainerinnen bei Peloton. Genau, das sind die mit den digital vernetzten Home-Trainern und Laufbändern, wo man dann eben im Wohnzimmer per Video von einer Trainerin oder einem Trainer noch ordentlich angefeuert wird. Viele Menschen haben sich so einen Hometrainer während der Pandemie nach Hause geholt. Der Run auf diese Indoor-Fahrräder war enorm. Und deshalb hat Peloton aus den USA auch zu den Corona-Gewinnern gehört. Mittlerweile hat die Aktie aber über 80% ihres Wertes verloren und steht vor dem Verkauf. Wirtschaftsjournalist Nicolas Lieven kann uns mehr dazu sagen. Nicolas, warum hat Peloton jetzt solche Probleme?
Du hast eben gesagt, die haben gewaltig von der Corona-Pandemie profitiert, weil die Fitnessstudios alle dicht waren, weil die Nachfrage extrem gestiegen ist nach den Bikes und auch nach den Laufbändern. Wir hatten jetzt 3 Jahre, da ist der Umsatz quasi von Jahr zu Jahr, hat sich mehr als verdoppelt, zuletzt $4 Milliarden. Und da hat man gedacht bei Peloton, das geht jetzt immer so weiter. Dann hat man ein neues Werk geplant, ja, und jetzt kam eben der Einbruch. Die Nachfrage ist zurückgegangen, dann gab es Berichte über einen möglichen Produktionsstopp, dass möglicherweise mehrere Wochen lang keine neuen Geräte produziert werden könnten, hat das Unternehmen zwar dementiert, aber hat die Anleger natürlich aufgeschreckt. Dann gab es noch, darf man auch nicht verschweigen, einen sehr, sehr schlimmen Unfall mit einem 6-jährigen Kind, das von so einem Gerät unters Band gezogen wurde. Das Kind ist dann gestorben. Dann gab es noch Querelen im Unternehmen und du hast es eben gesagt, dann ist die Aktie wirklich massiv eingebrochen. Rund 80% ging es dann in den Keller.
Das heißt, ist auch jetzt einfach so ein Indiz dann dafür, dass dieser Heimfitness-Trend einfach erstmal vorbei ist, weil Fitnessstudios und so weiter haben wieder offen, man kann wieder Sport machen, draußen, wo auch immer.
Ja, also es war einfach natürlich so, dass vielen das Miteinander während der Pandemie gefehlt hat. Und du hast es gerade eben gesagt, die hatten einfach einen riesen Vorteil, weil das alles vernetzt war. Also du konntest quasi live oder kannst live mit Trainerinnen und Trainern kommunizieren, du kannst Wettkämpfe austragen und so weiter. Und da haben viele einfach sehr tief in die Tasche gegriffen. Also so ein Rad kostet mal eben $2,000, ein Abo nochmal ungefähr $40 pro Monat. Ja, und jetzt ist eben Homeoffice, sind viele raus, dann sind die Fitnessstudios zum Teil wieder offen. Und ich würde nicht sagen, dass dieser Heimfitness-Trend komplett erledigt ist, aber der Trend ist vorbei, wenn es um solche Kosten geht. Also dieses Geschäftsmodell trägt sich einfach zurzeit nicht mehr so.
Es ist ja eben auch vom Verkauf von Peloton die Rede. Wer könnte denn dafür in Frage kommen?
Auch da sind ein paar ganz große Namen im Gespräch. Amazon ist dabei, Nike, Apple, Netflix und so weiter. Allerdings ein bisschen muss man bremsen, weil der neue Chef Barry McCarthy gesagt hat, er würde ja nicht an den Standort von Peloton ziehen, wenn er wüsste, dass das Unternehmen jetzt verkauft würde. Danach ist die Aktie gleich mal in den Keller gegangen, weil die Übernahmefantasie weg war. Das Problem bei Peloton ist eben auch noch, dass der bisherige Gründer und Chef, John Foley heißt der, dass der zwar den Hut nehmen musste, dass der aber so viele Aktien und so wertvolle Aktien quasi im Depot hat, dass er mit ein paar anderen dieses Unternehmen noch mit kontrollieren kann, beeinflussen kann, wenn es verkauft wird. Also das ist noch so ein relativ großer Kinken beim möglichen Verkauf. Aber ich würde sagen, die Übernahme ist auf jeden Fall nicht vom Tisch, weil viele Anteilseigner da noch richtig Druck machen.
Aber was hätten denn Firmen wie Apple oder Amazon davon, in dieses Business jetzt auch noch zu investieren?
Na, also es ist ja so, die Werbung nervt ja schon ein bisschen, aber hat eben dazu geführt, dass es eine der bekanntesten Fitnessmarken überhaupt ist. Dann haben wir reichlich Prominenz, die sich so als Fan outen. Jennifer Lopez ist dabei, Usain Bolt, David Beckham, der amerikanische Präsident Joe Biden. Und für Apple ist es total interessant, weil die ja einen eigenen Sport-Abo-Dienst haben. Fitness Plus gilt so als einer der größten Konkurrenten von Peloton. Und wenn man dann quasi den Konkurrenten übernehmen könnte mit 2,3 Millionen Abos, wäre es einfach total interessant. Und wir reden ja hier über 9 Milliarden Dollar. Das kann Apple relativ locker wuppen. Und für Netflix spricht so ein bisschen, dass der neue Chef von Peloton früher Netflix-Manager war, Barry McCarthy. Muss man noch ein bisschen abwarten, wer sich am Ende durchsetzen wird.
Ist das denn jetzt dann eigentlich nur eine Ausnahme oder gibt es noch andere Beispiele für solche Corona-Gewinner, wo dann aber eigentlich am Ende man sagen muss, naja, so erfolgreich war die ganze Kiste am Ende doch nicht oder es hat halt nicht angehalten?
Ja, also es gibt natürlich eine ganze Reihe. Netflix, wir haben gerade gesprochen, da gibt es natürlich einen harten Wettbewerb im Streaming-Bereich. Wir haben BioNTech, Impfstoffhersteller, kennen wir alle, aber die haben natürlich auch mehr Konkurrenz in der Zwischenzeit und die Pandemie verliert so ein bisschen nach und nach den Schrecken. Wir haben Laborausrüster wie Sartorius, die einen Boom erlebt haben und da kommt es jetzt langsam zurück. Delivery Hero, ein Lieferdienst, massiv eingebrochen in den vergangenen Tagen. Also wir haben ganz viele Technologie- und Wachstumswerte, die ja einen richtigen Boom erlebt haben, aber jetzt, wenn Corona so ein bisschen den Schrecken verliert, dann geht es da halt auch wieder zurück.
Warum Peloton abgestürzt ist, Infos dazu haben wir uns geholt, kurz vor der Sendung von Nico Dasleven. Danke dir.
Sehr gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Corona-Tests müssen natürlich auch die Staats- und Regierungschefs machen, wenn sie unterwegs sind, ne? Bundeskanzler Scholz hat ja heute in Moskau Wladimir Putin getroffen. Den russischen PCR-Test, den hat Scholz abgelehnt. Er hat einen eigenen gemacht im Flugzeug mit einer Ärztin aus der deutschen Botschaft. Und so ähnlich war das auch vor einigen Tagen beim französischen Präsidenten Macron. Der wollte auch keinen russischen PCR-Test machen. Und das hat dann eben am Ende dazu geführt, dass Macron gefühlte 150 Meter weit weggesessen hat an einem sehr, sehr großen langen weißen Tisch. Und am anderen Ende saß dann Putin. Ein überdimensionierter Tisch als Corona-Schutz. Ja, man kann das aber auch anders interpretieren. Und das habe ich gemacht zusammen mit Ursula Geismann, die ist Wohnanalystin und Trendexpertin für Möbel. Frau Geismann, wofür steht so ein großer, langer Tisch?
Also ein Tisch steht ja traditionell für viele verschiedene Funktionen. Einmal, um an ihm zu essen, für Kommunikation, aber auch als Ort der Versammlung. Da denkt man an König Artus und die Tafelrunde oder in vielen Burgen und Schlössern sind uns die ja auch noch bekannt. Und daraus hat sich schlussendlich der Konferenztisch entwickelt, der eben für Versammlung und für ein Verhandlung führen, für ein Miteinander steht. Und da steht er auch heute noch für.
Ja, aber wenn dann zwei Leute so weit voneinander entfernt sitzen, gibt das schon auch ein Bild ab, wo man sich mal zumindest kurz am Kinn kratzt.
Ja, das kann man gerne, weil der Tisch hat natürlich eine hohe Symbolkraft und auch ist ja in unserem Sprachgebrauch, auch kommt er ganz oft vor, weil er so viele symbolische Charaktere in sich hat. Man spricht vom runden Tisch, vom gedeckten Tisch, von reinem Tisch machen oder von jemand über den Tisch ziehen. Und natürlich, wenn man dann sieht, dass zwei Staatschefs 6 Meter gefühlte 150 auseinandersitzen, dann denkt man schon, was ist denn da los? Jetzt könnte man natürlich das alles auf Corona schieben. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen einfach. Also ich sehe da schon irgendwie auch eine symbolische Kraft dahinter, eine Distanzierung.
Aha, okay, ja.
Und auch eine Unnahbarkeit, die Herr Putin offenbar auch ausstrahlen möchte in dieser Platzierung. Die ist ja ganz bewusst gewählt. Ich meine, auch wenn die jetzt die russischen PCR-Tests nicht gemacht haben, aber sie sind ja sicher und safe. Sie sind wahrscheinlich alle 3-mal, 4-mal geboostert, geimpft und so weiter. Und eigentlich besteht da nicht wirklich aus meiner Sicht eine Gefahr. Und darum ist das, finde ich, eine sehr hierarchische Distanz, die er durch diese Platzierung seiner Gäste übermitteln will.
Das heißt, sowas hat durchaus oder kann durchaus auch eine psychologische Komponente haben?
Ja, wohl mehr als eine politische. Also ob das eine Konsequenz hat im politischen Sinn, das glaube ich nicht. Aber eine psychologische und symbolische Ausstrahlung hat das schon. Das ist für mich so eine Erhabenheit, eine Reserviertheit, auch eine gewisse Skepsis seinem Gegenüber. Also wir kennen das ja auch aus Hollywood-Filmen, wo es dann immer ganz amüsant am Ende mit einem Megafon oder dass man sich Brot drüber schiebt oder was ausgeht. Also das hat schon auch einen symbolischen starken Inszenierungscharakter, ja.
Die Bilder, die wir so vom Putin-Schreibtisch kennen, das sind jetzt die aus den letzten Tagen. Das war, glaube ich, eben ganz oft dieser große, ovale, weiße. An welchen Tischen hat man ihn denn noch gesehen? Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben?
Also seine Bürotische, die sind ja alle so typisch in der russischen Kulturtradition, was den Möbelstil betrifft. Russische Cheftische oder Chefinnentische haben meistens noch so einen Mitteltisch, wie so ein kleiner Katzentisch, wo die Gäste dann auch dran Platz nehmen. Gerne in dunklem Holz, was so Wertigkeit und Schwere ausstrahlt. Und Gäste dürfen nie direkt gegenüber sitzen, sondern immer so schräg versetzt Das ist in der russischen Tradition ganz üblich. Das war auch bei anderen politischen Führern so, auch in der Vergangenheit. Das ist eine ganz lange Tradition in Russland.
Aber woher kommt das? Wissen Sie das? Was begründet diese Tradition?
Ich glaube, das ist auch die hierarchische Distanz, die damit einfach eingehalten werden soll. Man will also auch symbolisch und bewusst im Bild eine Distanzierung schaffen und auch irgendwo seine Macht demonstrieren, dass eben der Chef auf der einen Seite sitzt und die anderen alle auf der anderen Seite. Dieses Thema runder Tisch, was wir aus Asien, aus den Restaurants kennen oder auch heute einen starken Symbolwert in unserer politischen Diskussion hat, das ist heute auch in Russland, da ist man noch nicht ganz so weit.
Frau Geißmann, stellen Sie sich vor, Sie dürften jetzt ein Büro einrichten, ein komplett neues Büro von einem CEO von einem großen Unternehmen. Wie würde der Tisch aussehen?
Das ist ja die Frage, ob der überhaupt noch einen Tisch braucht. Also wenn wir jetzt in Richtung Homeoffice denken. Ja, aber Spaß beiseite. Man hat ja mal versucht, Glastische zu installieren. Die waren aber dann auch nicht so richtig praktisch, um die ganze Transparenz darzustellen. Also ich glaube, ein runder Besprechungstisch ist sinnvoll und ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der aber nicht mehr die Dominanz im Raum einnimmt. Das muss alles heller sein und transparenter und irgendwo demokratischer.
Zum Glück wisst ihr nicht, wie unser Tisch hier im Studio aussieht. Den müsste sich die Frau Geißmann eigentlich auch noch mal angucken. Machen wir bei nächster Gelegenheit. Ursula Geißmann, wir haben mit ihr darüber gesprochen, was ein Tisch eigentlich aussagt, wenn sich Politiker zusammentreffen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sprung zurück vor ein paar Jahren, 2017, das ist das Jahr, über das wir sprechen, da ist ein krasser Fall aufgedeckt worden. Eine Frau, die sich in New York in die High Society eingeschlichen hat und sich auf Kosten anderer einen luxuriösen Lebensstil gegönnt hat. Stoff wie aus einer Serie und das ist es dann auch geworden. Bei Netflix gibt es seit dem vorigen Freitag Inventing Anna. Jetzt hat die echte Anna ein Interview gegeben. Nick Potthoff aus unserem Team, erklär noch mal kurz, was sie gemacht hat.
Also ja, zwischen November 2016 und August 2017 hat Anna Sorokin, so heißt sie wirklich, es geschafft, von gleich mehreren Banken Kredite zu bekommen. Und zwar jeweils in Höhe von Zehntausenden Dollar. Das hat sie gemacht, indem sie sich als reiche Erbin, also wahlweise als Tochter eines Kunstmäzens oder als Tochter eines Diplomaten ausgegeben hat. Und sie hat so monatelang in Luxushotels gelebt, ohne die Rechnung zu begleichen, ist umsonst in Privatfliegern mitgeflogen und war am Ende sogar kurz davor, so eine Mischung aus Galerie und Club in New York zu gründen. Dafür wollte sie 22 Millionen Dollar leihen. Eine Venue war sogar schon in Aussicht. Dazu kam es aber dann nicht mehr. Sie ist vorher aufgeflogen, wurde 2017 festgenommen, 2019 dann verurteilt. Letztes Jahr kam sie auf Bewährung raus. Aber sie hätte die USA eigentlich verlassen müssen dann. Die hatte kein Aufenthaltsrecht mehr. Die Familie kommt nämlich aus Russland und lebt auch lange Zeit in Deutschland. Sie würde quasi hierhin ausgewiesen werden, hat dann dort Asyl beantragt. Da gibt es aber noch keine Entscheidung. Und jetzt sitzt sie deshalb wieder im Gefängnis.
Jetzt gibt es ja diese Serie auf Netflix und deshalb hat sie sicher auch dieses Interview gegeben, ne? Hat sie damit eigentlich nochmal Geld verdient?
Ja, ordentlich. Also sie hat 320.000 Dollar bekommen für die Story, sagt aber im Interview auch, die Kohle ist eigentlich schon wieder weg.
Ah, für Anwälte und so?
Ja, also zum Teil. Und sie hat auch wirklich knapp 200.000 Dollar noch als Entschädigung gezahlt.
Wie steht die denn inzwischen zu diesem ganzen Fall?
Also ich fand das Interview super. Mein Highlight war, dass sie sagt, Gefängnis ist Zeitverschwendung. Ja. Also es gäbe da kein Programm für Finanzdelikte, nicht sowas wie für Drogenabhängige zum Beispiel. Sie habe aber trotzdem gut zu tun, man muss sich keine Sorgen machen. Sie arbeitet an einem Buch, an einem Podcast und an einem Dokumentarfilm.
Naja, ich weiß nicht, Reue, ja, würde man vermutlich anders definieren von der Aussage her.
Ich finde, das klingt auch wirklich nicht danach, wenn man das hört. Sie sagt dann aber schon, es tut ihr leid, wenn es so aussieht, als würde sie das Ganze glorifizieren. Das wolle sie nicht. Sie sagt einfach, sie wolle Menschen nur zeigen, wie man eben das Beste aus einer Situation wie ihrer machen könnte. Also insgesamt ein spannender Ansatz.
Inventing Anna läuft bei Netflix, beruht auf der wahren Story einer Hochstaplerin. Die sitzt immer noch im Gefängnis im Moment und versucht nicht nach Deutschland abgeschoben zu werden. Nick Potthoff hat uns das in aller Kürze zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.